Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich werde das jetzt nicht dreimal wiederholen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid auch so wach. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und ja, dass wir bereits unser Gottesdienst mit Anbetung angefangen. Das zeigt einfach auch unser Herz und unsere Einstellung, dass es geht um ihn. Es geht um Jesus. Amen. Es geht um ihn, über den es heißt, er ist der Anfang und das Ende aller Dinge. Und alles, was dazwischen steht, gehört dazu. Und wir sind irgendwo dazwischen. Er hat ein gutes Werk angefangen hier auf dieser Erde und er wird es zu seiner Zeit vollenden. Also alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und wenn wir dazwischen stehen, das ist das Beste, weil wir dann in Gottes Willen stehen. Ja? Wenn unser Blick auf ihn ist und wenn wir anerkennen, dass auch in unser Leben und auch in unserem Dienst ist er der Anfang und das Ende. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Ja, preis dem Herrn, dass wir so eine gute Zeit haben, eine freie Zeit für gemeinsames Treffen, für Gemeinschaft, für Gottesdienste. Preis dem Herrn, dass Gott zu uns redet und dass Gott wirklich etwas zu sagen hat zu dir persönlich. Ja? Oft hört man viele Sachen, die sind sehr allgemein. Ich denke, ihr kennt das so, ja, wenn man so in alle möglichen so WhatsApp-Gruppen ist. Und bei Viber, ich bin jetzt letztens zu einer Gruppe hinzugefügt bei Viber und ich fand erstmal interessant, was da so steht und so. Und dann dachte ich, interessant, wer schreibt das überhaupt? Und dann habe ich geguckt, da sind über 300 Mitglieder und wahrscheinlich kenne ich vielleicht einen davon oder zwei. Dann dachte ich, okay, schön, dass ich dabei bin, aber ich glaube, das betrifft mich gerade hier nicht, weil es ging um was anderes. Und auch in WhatsApp-Gruppen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man in alle möglichen Gruppen gibt und da gibt es immer so diese allgemeine Information, ich persönlich denke, okay, darauf werde ich jetzt nicht reagieren. Also, weil dann ist man nur noch am Reagieren und nur noch am Antworten und Schreiben. Aber es gibt auch Nachrichten, die persönlich für dich sind. Ja? Nachrichten, die dich persönlich betreffen. Und das Wort Gottes und Jesus, er möchte heute zu dir persönlich reden. Er möchte was in deinem Leben hineinsprechen, ja, so einen Samen in dein Leben hineinwerfen. Denn sein Wort ist dieser Samen, der hineinwirft, hineinkommt in die Erde und er geht auf. Und das Wort Gottes lehrt uns und sagt, wie wichtig es ist, dass es ein guter Boden dafür gibt. Ja, wenn ich den Samen hier auf den Boden hier hinlege oder hinschmeiße, und ihn zertrete und ihn begieße und dass er aufwächst und Frucht bringt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ja, weil das ein Betonboden ist. Aber wenn ein weicher Boden, wenn eine weiche Erde ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dort eine Pflanze hinaufwächst. Und das wünsche ich mir einfach für jeden Einzelnen. Der Herr hat etwas uns zu sagen. Der Herr hat uns etwas zu geben. Ja, ich bin Gott sehr dankbar. Wir waren jetzt mit Edwin Frank in Rumänien. Fast eine Woche waren wir unterwegs. War eine lange Fahrt dahin, weil wir mit dem Auto dahin gefahren sind. Und das Auto haben wir dort stehen lassen. Ist ein Segen gewesen von Bruder Christian und Elisabeth. Euer Auto dient jetzt in Rumänien, den rumänischen Freunden, vielleicht sogar Zigeuner, ich weiß es nicht. Also das Auto haben wir dahin gebracht, sind sehr gut angekommen und der Herr hat wirklich Gnade geschenkt. Wir haben auch vor Ort tolle Gemeinschaften, Gottesdienste gehabt. Der Herr hat gesegnet und auf jeden Fall ganz, ganz herzliche Grüße von den Geschwistern, von Bruder Robert Kraus aus Braté. Das ist der Nachfolger in der Gemeinde von Hanse Schuster dort und so weiter. Daniel Lindemann und andere Brüder, die für einige sind das bekannte Namen, die lassen euch ganz herzlich grüßen. Sie beten für uns, sie stehen dahinter, sie stehen hinter dem Dienst auch von AVC und Nehemia. Wir hatten so einen Abend dort, so eine Art Missionsabend gehabt, da haben sie die Pastoren gesammelt. Und ich durfte dann erzählen, was so gerade in einigen unserer Projektländern los ist und was dort gerade passiert in der Corona-Zeit. Und ich muss sagen, es ist auf so eine große Rückmeldung gestoßen. Also die Leute haben sich richtig interessiert und wollten noch mehr wissen und sagen, du, wir gehören doch zur Nehemia-Familie. Und es ist doch schön, wenn wir noch mehr Infos bekommen würden. Wir wollen gerne im Gebet einstehen. Konnte ich sie ganz schnell auf unsere Gebetswoche, die wir für November geplant haben, begeistern. Und alle haben einmütig gesagt, toll, da stehen wir dahinter, das wollen wir mitmachen. Und das ermutigt einen. Ja, das ermutigt einen, da gibt es Geschwister, dessen Namen du vielleicht gar nicht kennst, aber die sagen, du, das wäre Gottes, wollen wir unterstützen. Wir stehen dahinter im Gebet. Gut, ich möchte heute uns ein Predigt bringen und ich muss schon sagen, dass die Gedanken, die wir bereits im Lobpreis gehört haben und das Lied, was wir gesungen haben, geht total einher mit der Predigt. Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und ich möchte am Anfang die Frage stellen, ganz persönlich, die darfst du dir auch ganz persönlich beantworten, vielleicht hast du schon immer wieder dir die Frage beantwortet. Wenn du so an dich selber denkst, so, wirklich an dich persönlich. Ich vermute mal, das tun wir zwischendurch. Manchmal vielleicht zu oft, aber wenn du dich persönlich an dich denkst, was hast du für Gedanken über dich? Was geht dir so durch den Kopf? Es geht nicht darum, was andere Leute über dich sagen oder wie andere Leute dich sehen. Ja, es geht auch nicht mal darum, was du vielleicht öffentlich über dich sagen würdest, sondern so ganz persönlich für dich selber, wenn du an dich denkst, woran denkst du als erstes oder was beschäftigt dich? Und ich habe das an mir selber ausprobiert und habe festgestellt, als erstes sieht man oder denkt man an viele Schwächen, die man hat. Und als erstes denkt man, okay, es gibt so viele Sachen, die andere viel besser tun als ich. Die anderen können das viel besser machen als ich. Und solche Gedanken kommen in unseren Kopf oder in meinem Kopf über mich selber. Aber wir haben heute schon gehört, und das ist auch der Gedanke, den ich als erstes aufgeschrieben habe, dass Gott sagt, ich habe dich geliebt, noch bevor du erschaffen wurdest. Ja, noch bevor du so werden konntest, wie du heute bist, habe ich dich schon geliebt. Noch bevor du das Licht dieser Welt gesehen hast, ja, noch bevor du ein Wort sagen konntest, noch bevor du überhaupt einen Gedanken fassen konntest, habe ich dich schon geliebt. Und jetzt frage ich mich, wie kann man etwas lieben, was man nicht sieht, was noch nicht da ist? Ja? Ich liebe meine Ehefrau, ich liebe meine Kinder. Und je länger wir zusammenleben mit meiner Frau, umso mehr liebe ich sie und die Liebe wächst. Ja? Aber wie kann man etwas lieben, was man nicht sieht? Ja, einfach nur eine Gedanke oder so, ja, oder was ist das? Es ist nichts Anfassbares, ja. Wie kann man etwas lieben? Und das, den Gedanken, wenn ich einfach den weiterverfolge, so denke ich, dass Gott hat nicht einfach nur einen Gedanken gehabt. Es wird mal jemand und er wird den Namen Hans tragen oder es wird jemand, der wird Ludmilla heißen. Nein, sondern er hat an die Schöpfung, deine Schöpfung gedacht, er hat an dich gedacht und er hat sich überlegt, wie du sein wirst und gedacht, so und so und so und das wird diese Person ausmachen. Sie wird total einzigartig sein. Sie wird nicht zu vergleichen oder er wird nicht zu vergleichen sein mit allen anderen. Er wird total einzigartig sein. Und als Gott das in seinem Kopf so vorgestellt hat, dann hat er sich entschieden und hat gesagt, und sie will ich lieben, ja. Dann hat er gesagt, so, es wird etwas so Tolles sein. Das werde ich lieben. Das liebe ich heute schon. Es ist noch nicht da, aber ich liebe es vom ganzen Herzen. Wisst ihr, und das sagt mir etwas über den Charakter Gottes aus. Dass Gott uns nicht nach unseren Werken, nicht nach unserem Dasein sagt, Mensch, toll gemacht, mein geliebter Sohn. Nein, sondern bevor du überhaupt etwas tun konntest, weder gut, also Gutes oder Schlechtes. Ja, egal. Bevor du etwas tun konntest, hat sich Gott schon entschieden und sagt, und du bist mein geliebtes Kind. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar. Aber wenn wir an uns selber denken, da kommen immer wieder so Gedanken, so Zweifel, ja. Wieso bin ich so, ja? Und warum kann ich das nicht, ja? Und warum schaffe ich das nicht? Und viele diese Minderwertigkeitsgedanken, je mehr wir dafür Raum lassen in unser Leben, umso mehr wächst das, ja? Und je mehr wir Zeit damit verwenden, wie schlecht oder wie unfähig sind, umso mehr glauben wir, dass wir wirklich unfähig sind und am Ende des Tages überhaupt nichts können. Aber Gott hat gute Gedanken über dich. Es gab mal eine Person, ich habe so meine Geschichte gehört, und die war, um das richtig zu formulieren, dieser Mann, er hatte ein großes Problem, weil er klein war. Ja, also großes Problem, weil er klein war und hat immer wieder damit gekämpft, ja, hat immer wieder so wirklich sein Problem mit gehabt und immer wieder auch zum Vorschein gebracht, dass es eben nicht gleichgültig ist und alle Leute haben versucht, ihn zu ermutigen, ach Mensch, ist doch in Ordnung, so wie du bist und so. Er sagt, ja, ihr könnt ja alle gut reden, ne? Ihr seid ja groß, ich bin klein, ne? Bis dann einmal eines Tages er in den Krieg zog und merkte, dass die Pfeile alle über seinen Kopf flogen, weil er klein war, kam der Gedanke, Gott hat mir Leben geschenkt oder ich konnte den Krieg überleben, weil ich kleinwüchsig bin. Wahrscheinlich hat sich Gott doch was bei gedacht. Ja, so hat es doch zu etwas Gutem. Und so ist es manchmal in unser Leben, womit wir ein großes Problem haben, kann am Ende zu etwas, zu einer Stärke werden, ja, zu etwas Besonderem werden in unser Leben. Und ich möchte sagen, so in unserer Gemeinde, das macht eine Gemeinde aus, ja, eine Gemeinschaft, dass so viele Menschen sind verschieden da. Eine Gemeinde ist nicht ein Club, wo wir Mitglieder werden und Beiträge zahlen und dabei sind. Nein, eine Gemeinde ist eine Familie. Und in einer Familie, da hat jeder seinen Platz. Und das ist das Tolle, ja, dass jeder hat seine Funktion. In einer Familie ist jeder willkommen und gehört dazu. Ja, der in der Familie ist, du kannst wegziehen, du kannst deinen Namen wechseln, du kannst dir, keine Ahnung, deine Frisur wechseln oder was auch immer. Aber in der Familie, in der du geboren bist, kann dir niemand wechseln, kann dich niemand austauschen und sagen, ab heute gehörst du andere Familie. Das ist von Gott so eingelegt. Und Gott hat uns hineingepflanzt in seiner Familie, in seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde und seine Familie, das ist unser Zuhause. Mein Wunsch ist, mein Traum ist, dass auch hier in Nidda, dass wir als Gemeinde, dass wir ein Zuhause werden für viele Leute, die heute, ich würde sagen, geistlich obdachlos sind, ja, geistlich elternlos sind und nicht zugehörig zu einer Familie und wissen nicht, wohin sie gehören. Dass wir ein Zuhause werden für solche Leute, wo sie gerne hinkommen, wo sie aufgenommen werden, ja, wo sie wirklich willkommen sind zu jeder Zeit. Nicht dann, wenn sie Gaben mitbringen, ja, oder wenn sie Beteiligung mitbringen und sagen, wenn ich komme, dann kann ich das und das übernehmen oder ich werde finanziell werde ich stark. Nein, es geht gar nicht darum, sondern es geht einfach Beziehung, ja, Familie. Und das ist wirklich mein großer, besonderer Wunsch auf dem Herzen, dass wir wirklich eine Familie werden für viele Menschen hier auch in diesem Ort. Gott hat sich entschlossen, ist schon recht laut, oder? Oder nur für mich? Gott hat sich entschlossen, er will nicht in Häusern leben aus Steinen. Ja? Er will nicht in ein Gebäude leben, wo man hingeht, um ihn zu besuchen. Sondern er sagt, dass er durch den Heiligen Geist will er in ein Tempel leben, das aus Fleisch und Blut ist. Und das bist du und ich. Ja? Und dort, wo noch Blut fließt, dort, wo noch Bewegung ist, da will Gott wohnen. Und das macht wirklich so ein Gotteshaus aus. Wenn solche kleine Tempeln, so wie wir alle sind, zusammenkommen, ja, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten, das macht wirklich den Tempel Gottes aus. Unabhängig, ob das jetzt eine ehemalige Lagerhalle ist oder ein schönes Gemeindehaus ist. Nein, dort, wo Menschen, wo Männer und Frauen Gottes zusammenkommen, um den Namen des Herrn anzubeten, wo der Name des Herrn wirklich ganz nach oben gestellt wird, ja, wo Jesus ins Zentrum gestellt wird, wo Jesus erhoben wird vom ganzen Herzen und nicht nur in Worten und nicht nur in religiöser Handlung, nein, sondern vom ganzen Herzen, da wohnt Gott, Halleluja, dort, wo sein Name wirklich nicht vergessen ist, ja, und nicht auf Platz Nummer 7 oder 8 gestellt ist. Nein, dort, wo der Herr angebetet wird, da ist seine Gegenwart. Wisst ihr, wenn wir so in die Geschichte schauen, vor 2000 Jahren, als Jesus gen Himmel fährt und er sagt, ich gehe gen Himmel, ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist aussendet. Und nun kommt der Heilige Geist auf die Erde, ja. Und die Jünger und die 120 Personen dort, die zusammen sind, empfangen den Heiligen Geist. Und was geschieht dort? Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja, die Gemeinde wird geboren. Es braucht 500 Jahre, bis die Gemeinde oder Kirche offiziell anerkannt wird, ja, oder offiziellen Status bekommt, einen staatlichen Status bekommt. 500 Jahre später. 500 Jahre später, also sprich 1000 Jahre, teilt sich die Kirche auf. Und es gibt einmal die Ostkirche und die Westkirche. Ja. Dann vergeht nochmal 500 Jahre, kommt die Reformation. Ja, und die Kirche wird aufgeteilt, also reformiert. Und heute leben wir in der Zeit, wo nochmal 500 Jahre vorbei sind. Und ich glaube, dass etwas in unserer Zeit heute geschieht. Ich glaube, dass wir in einer besonderen Zeit leben. Wenn wir schauen, einfach so die letzten 30, 40 Jahre der Kirche weltweit, so stellen wir fest, es ist ein unglaubliches Umkrempeln. Die, ich sag mal, charismatische Bewegung, die hat wirklich vieles auf den Kopf gestellt und viele neue Gedanken angeregt, was vorher vielleicht gar nicht irgendwie so im Zentrum stand. Also wir sehen allgemein, es ist so ein richtiger Wandel, es ist richtig, es brodelt richtig was. Und wenn wir sehen, was in dieser Zeit passiert, wie viele Menschen zu Jesus kommen und wie viele Menschen sich bewusst entscheiden, und die, ich sag mal so, evangelikale Freikirche weltweit, wie sie heute wächst, prozentual, so ist es unglaublich viel im Vergleich bis vor vielleicht 50, 60, 70, vor 100 Jahren. Also es geschieht was Grandioses gerade auf dieser Welt. Und ich glaube, dass das kein Zufall Gottes ist, dass wir gerade in dieser Zeit leben. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit hineingesetzt wurden. Und die Frage ist dann an uns, an dich persönlich und an mich, was mache ich in dieser Zeit? Ja, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Veränderung? Wie gehe ich mit dieser, ja, mit diesem Brodeln? Wie gehe ich damit um? Ich denke, dass gerade in der Zeit der Corona, was übersetzt die Krone heißt, ja, Es setzt wirklich dem Ganzen noch eine Krone auf. Wir haben, oder viele haben gebetet und beten immer noch für die Erweckung. Ja? Und ich glaube, dass Erweckung ist immer im Blick Gottes, ja? Im Auge Gottes, dass die Menschen erweckt werden. Erweckung heißt nichts anderes, dass jemand ist eingeschlafen und den muss man aufwecken. Und ich glaube, dass heute ist die Zeit, wo Leute aufgeweckt werden. Gerade durch die Corona, ich merke einfach, dass es so ein gewisses, ja, schon Aufrütteln ist. ja, wo auf einmal diese Gewohnheiten, ich sag mal so, Gottesdienste beschränkt. Ich sag mal, Besucherzahl ist beschränkt und viele Sachen, wo nicht nur der Pastor auf die Probe gestellt wird, was mache ich jetzt in der Zeit? Nein, sondern ein jeder ist dann gefragt, wie gehe ich damit um? Wie ist meine Beziehung zu Gott und welche Zeiten schafft diese Beziehung überstehen? Und wenn es gerade anfängt bei dir zu rütteln und die Beziehung vielleicht wirklich schwach wird, so möchte ich sagen, es gibt Sachen in deinem Leben, die aufgeräumt werden müssen. Ich glaube, dass Corona ist wirklich eine Erweckung. Eine Erweckung der Gemeinde, ein Aufwecken der Gemeinde. Und die geht nicht von oben herab, sondern die geht ganz persönlich auf jeden Einzelnen. Jeder ist betroffen. Jeder ist da wirklich erschüttert durch diese Zeit, um sich selber zu fragen, was bin ich? Was bin ich in Gott? Ja? Die Identitätsfrage wieder. Wie steht es zwischen mir und Gott? Also es setzt wirklich eine Krone auf. Und umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde Gottes, auf welchen Weg auch immer, nach Mitteln und Wege sucht, um über das Wort zu sprechen, um das Wort, die Menschen suchen nach Antworten, nach Lösungen. Und am liebsten möchte man aufstehen und sagen, ich habe die Lösung. Ja? Aber ich möchte sagen, Jesus ist die Lösung. Das Wort Gottes hat die Lösung. Das Wort Gottes hat Antworten auf diese Zeit. Das Wort Gottes hat Antworten für dein Leben. Lass uns wirklich darauf achten. Wenn wir das Wort Gottes lesen und das Wort Gottes hören, ist es, wie schon gesagt, es ist wie dieser Samen, der in dein Herz fällt. Bei uns im Garten ist eine Pflanze aufgewachsen. Wir haben so einen kleinen Gemüsegarten und da ist eine Pflanze aufgewachsen und da hat Larissa sich erstmal gefragt, was wächst denn da überhaupt, weil da hatte sie nichts eingepflanzt. Naja, irgendwann hat sich das herausgestellt, dass es ein Kürbis ist, eine Kürbispflanze. Und mittlerweile sind da, glaube ich, so diese Größe, so 3 Kürbisse dran. Die Pflanze ist natürlich riesengroß. Also ihr kennt Kürbispflanzen, ja, mit großen Blättern. Also die dominiert unseren Gemüsegarten da komplett. Ne? Also das Lustige ist, wie gesagt, niemand hat sie dort eingepflanzt. Von irgendwo ist der Samen rübergeflogen, dachten vom Nachbarn, aber irgendwann haben wir festgestellt, die haben auch keinen Kürbis in ihrem Garten, also wahrscheinlich von weiter. Irgendwoher ist der Samen geflogen, ist dort in die Erde gefallen, ist aufgewachsen und jetzt hängen da solche Kürbisse dran. Ja, und so ist auch das Wort Gottes, das in unser Herzen fällt. Ja, das Wort Gottes wird zu uns gepredigt tagtäglich. Durch verschiedene Umstände, manchmal auf direkte Art und Weise, manchmal auf indirekte Art und Weise. Aber was ist entscheidend? Entscheidend bei uns im Garten war, dass da ein Boden war, der offensichtlich weich genug war und dass der Samen dort hineinfallen konnte. Und Jesus sagt, dass es kann nichts aufwachsen, wenn der Samen nicht hineinfällt und er dort stirbt. Erst wenn er gestorben ist, kann dann eine neue Pflanze aufwachsen, die neue Frucht bringt. Ja, die Frucht aus dem Boden hervorbringt. Und das finde ich auch ein guter Vergleich für unser Leben. Wie wichtig ist, dass unser Boden unseres Herzens vorbereitet ist für das Wort Gottes. Nicht morgens am Sonntag vor der Gemeinde aufgestanden und gebeten, Herr, heute will ich bereit sein. Nein, es ist unser Leben, weil manchmal spricht Gott zu dir hinein, oder Gott redet zu dir Worte des Lebens in dein Leben. Also Worte, die dich auferwecken. Worte, die deine Gedanken und dein Leben, dein Weg vielleicht völlig verändern werden. Und er redet das in dir. Aber da ist zu. Die Erde ist getrocknet, vielleicht sogar ein bisschen betoniert. Und da kann nichts aufwachsen. Da kann nichts aufwachsen. Ihr Lieben, wie wichtig ist, dass unser Boden vorbereitet ist. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen, wo wir auch daraus lernen können, wie wir in der heutigen Zeit oder wie wir mit der heutigen Zeit umgehen sollen und wie hat es die erste Gemeinde gemacht. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 43, da heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und ich finde, das passt gut, diese vier Säulen der Gemeinde. Was macht eine Gemeinde aus? Ja, sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich möchte heute nur auf die ersten beide eingehen, weil es sonst einfach den Zeitrahmen auch sprengen würde, und über diese zwei Punkte sprechen. Das erste über die Lehre oder, wie schon gesagt, über das Wort Gottes. Interessanterweise, wenn man mit Christen spricht und es gibt vielleicht eine Not oder es gibt ungeklärte Fragen, so mache ich das eigentlich immer auch und wahrscheinlich viele anderen auch. Wir müssen dafür beten, ja. Bringen wir das vor dem Herrn. Und wir legen sehr viel Wert auf das Beten. Wir sprechen oft. Ob wir es dann tun, ist dann wieder mal eine andere Frage. Aber wir sprechen oft vom Beten. Wenn ich das aber hier lese, in diesem Kapitel, interessanterweise hat er das Gebet nach hinten geschoben auf Platz Nummer 4. Ja, und als erstes spricht er darüber, sagte, sie blieben in der Lehre der Apostel. Ja, sie blieben in der Lehre des Wortes Gottes. Und ich glaube, dass nur Gebet, ohne das Wort Gottes zu kennen, ohne das Wort Gottes zu lesen, nur das Gebet wird uns auch nicht weit nach vorne bringen. Es kann uns eher vielleicht sogar zu ein religiöses Ritual werden, ja, wenn wir nur auf Gebet Betonung legen. Es kann etwas Religiöses werden. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich stelle nicht das Gebet unter einem Schatten. Aber ich möchte sagen, wenn nur das Gebet ist wichtig, es gibt viele Religionen, die weit fern von Gott sind, die keine Erkenntnis über Gott haben, die aber täglich beten zu ihren Göttern und täglich beten und verschiedene Rituale tun. Ihr Lieben, das bringt uns nicht zusammen mit Gott, sondern die Lehre, das Wort Gottes, das ist das Fundament. Aufgrund des Fundamentes können wir auch unser Gebet richtig aussprechen. Wir können und wissen für viele Bereiche unseres Lebens Gottes Willen, so was Gott gesprochen hat. Das, was er einst gesagt hat, ist auch heute Ja und Amen und es verändert sich nicht. Und du suchst vielleicht nach Antworten, du suchst vielleicht nach irgendwie Meinung Gottes, wie steht Gott dazu? Und vieles davon hat er in seinem Wort hinterlassen. Amen. Eine junge Frau, die kam mal zu einem Pastor und erzählte ihm so eine Geschichte und sagt, sie kam zum Pastor und sagt, erzählt ihre Geschichte, sie hat einen jungen Mann kennengelernt und sie ist Mitglied der Gemeinde. Er ist fern von Gott, hat Gott noch nicht kennengelernt. Und sie sagt, ich habe gebetet und Gott hat zu mir gesprochen, ja, das ist der richtige Mann für dich. Und ich habe wirklich gespürt, dass es der richtige ist für mich. Und die haben geheiratet. Und sie ist kurz nach der Heirat schwanger geworden und er war überhaupt nicht damit einverstanden und nach einer Zeit lang hatte sie verlassen, weil er sagt, du, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Und nun kommt sie zu Pastor und sagt, wie kann das sein? In dem Moment, ich habe ganz klar gespürt, dass Gott zu mir gesagt hat, das ist der Richtige für dich. Und der Pastor sagt, weißt du, das Wort Gottes sagt, dass es nicht richtig ist, mit jemand ein Bündnis einzugehen, der Gott nicht kennt. Sagt er, das, was du hattest, war wahrscheinlich ein Verliebtsein, es war ein gutes Gefühl, was sich mit Sicherheit gut angefühlt hat in dem Moment. Sagt er, aber das Wort Gottes lehrt uns, dass es falsch ist, einen Ehebund mit einem Ungläubigen einzugehen. Und in dem Moment Gott zu fragen, Gott, ist das für dich in Ordnung? Ist das der Richtige für mich? Und wenn du die Antwort schon selber dir vorher zurechtgelegt hast, so ist es sehr schwer, in dem Moment Gottes Stimme zu hören. Wie wichtig ist es, dass nicht unsere Gefühle uns leiten, ja? Und nicht unsere vielleicht Meinungen, vielleicht irgendwelche Erfahrungen, sondern wie wichtig ist, dass das Wort Gottes, das lebendig ist, dass das für uns die höchste Priorität ist, ja? Dass das für uns die Antwort ist. Und lass uns doch hören, was Gott dazu sagt. In Johannes 1. Kapitel, die ersten Verse, da heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Wir sehen, dass das Wort, und wir lesen weiter, dass das Wort, was am Anfang da war, es wurde später Fleisch. Und Fleisch im Sinne von Jesus Christus. Das heißt, das Wort Gottes, es hat Substanz. Ja? Und das Fleisch steht und es lebte unter euch. Und es wandelte unter euch. Und man konnte es anfassen. Es war nicht nur eine Art Fata Morgana, nein. Oder eine Art Vision, nein. Es war etwas, was man anfassen kann. Das Wort Gottes ist auch heute etwas, was wir physisch nicht anfassen, aber in der geistlichen Welt hat es mehr Substanz als das, was wir wirklich anfassen. Denn es ist etwas Ewiges, was nie vergeht, was Vollmacht hat und das ist das, was die Zukunft und die Gegenwart und die Vergangenheit in der Hand hält. Das ist das Wort Gottes. Insofern ist es wichtig zu kennen, was sagt uns das Wort Gottes. Später, diese Worte, die ich schon gesagt habe, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ihr Lieben, ich möchte sagen, da, wo das Wort Gottes gepredigt wird, in Freimütigkeit, im Geist und in der Wahrheit, da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Da zieht die Herrlichkeit ein. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich so eine Gemeinde sind, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Ja, wo die Gottesdienste erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes. Wenn du hier hineinkommst und sitzt und du hörst oder bist vielleicht im Lobpreis, bist in der Anbetungszeit, du stehst im Gebet, du hörst das Wort Gottes predigen und du spürst und merkst, hier wirkt der Heilige Geist. Hier wirkt Gott persönlich. Ja, hier wird nicht etwas gespielt, hier wird nicht etwas, ein Schauspiel dargestellt. Nein, Gott redet durch den Prediger. Gott redet durch den Lobpreiser. Gott redet durch die Zeugnisse. Gott redet hier zu deinem Herzen. Und wenn Gott sein Wort bringt, das erfüllt mit Herrlichkeit. Preist dem Herrn, dass Jesus Mensch geworden ist. Preist dem Herrn, dass er auf die Erde gekommen ist und er wohnte unter den Menschen. Und sie konnten ihn sehen. Wir können ihn heute nicht sehen, aber wir können ihn genauso erleben. Wir können ihn genauso zu ihm nahen und er naht sich zu uns. Wir können genauso sein Wirken heute spüren. Dort, wo du stehst, dort, wo du lebst, dort, wo du gehst. Gott ist derselbe. Er verändert sich nicht. Ja? Und so wie Gott war vor 2000 Jahren, so ist Gott auch heute. So wie Jesus gewirkt hat vor 2000 Jahren, er wirkt auch heute. Und es ist keine Veränderung. Das Wort Gottes sagt, es ist nicht mal ein Schatten der Veränderung. Also nicht mal ansatzweise, nicht mal ein Gedanke der Veränderung. Gott ist derselbe. Jesus ist derselbe. Amen. Er ist derselbe vor der Corona. Er ist auch heute derselbe. Seine Macht ist dieselbe, wie es vor einem Jahr und auch heute ist es derselbe. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen. Wunderbar, wenn wir diese kennen. Wunderbar, wenn wir in seinem Wort leben. Halleluja, preis dem Herrn. Das Wort Gottes wird auch als das zweischneidige Schwert genannt. Und so ein zweischneidiges Schwert ist nicht nur dafür da, um schön an der Wand zu hängen, sondern das Schwert füllt seine Funktion aus, wenn es Sachen trennt, wenn es schneidet. Und so ein Schnitt ist nicht immer Halleluja, Ja und Amen, sondern so ein Schnitt ist manchmal auch schmerzhaft. Aber das Wort Gottes nennt die Sachen bei ihren Namen. Manchmal, gerade jetzt vielleicht, wenn wir so unterwegs sind, bei uns in Bad Salzhausen, aber auch in Geisnieder gibt es ganz viele Äpfelbäume. Und Mundraub ist ja erlaubt, glaube ich. Ne? Also so einen Apfel mal vom Boden zu nehmen. Und manchmal hebst du so einen Apfel auf, der wirklich auch groß ist und alles. Und da hat er so eine Fläche, die nicht mehr so gut ist. Ja? Fängt vielleicht langsam an zu faulen oder so. Und wenn du diese Fläche herausgeschnitten hast, so ist der Rest oft sehr genießbar und ganz lecker. Das heißt nicht, dass der ganze Apfel jetzt ungenießbar ist. Das heißt nicht, dass er, oder eine andere Frucht, dass sie komplett jetzt ungenießbar ist. Ja? So ist es oft auch in unserem Leben. Wir haben Schwächen in unserem Leben, die da sind. Und wie schon gesagt, eine Schwäche kann zu einer Stärke werden. Es sind aber auch Sachen in unserem Leben, die durch Sünde ausgelöst werden. Ja? Es sind vielleicht Gebundenheiten. Und ich spreche nicht sofort über Drogensucht oder Alkoholsucht. Sondern es sind vielleicht so kleine, so unscheinbare. Aber die uns nach und nach schon von Gott irgendwo trennen. Ja? Die uns von Gott entfernen. Und das Wort Gottes ermahnt ganz direkt. Wisst ihr, wir sind es oft gewohnt. Und ich rede auch wieder ganz klar von mir in erster Linie. Wir sind es gewohnt und haben es am liebsten, Predigten zu hören, die uns ermutigen. Egal was ist, volle Kraft voraus. Ja, schau nach vorne und das ist Ja und Amen und ist auch richtig so. Aber das Wort Gottes ermahnt auch. Und es gibt Momente, die in deinem Leben sind, ja, wo das Wort Gottes zu dir spricht und sagt, du, wenn du das nicht veränderst, es wird dir zum Fall bringen. Es wird dich dazu bringen, dass du irgendwann dass du zu weit reingehst. Ja? Du denkst, du bist stark, aber es wird ein Moment kommen, wo du keine Kraft mehr hast, dagegen anzukämpfen. Und so weiter. Wenn du es heute nicht lässt, wenn du es heute nicht bereinigst. Und das Wort Gottes redet über solche Dinge ganz deutlich, ganz klar. Dass es ist nicht nur alles schön und super und alles. Nein, sondern es gibt auch Sachen, wo bereinigen müssen. Und wichtig ist, dass dieses Wort, dieses zweischneidige Schwert, sobald du das aus deinem Leben entfernt hast, so kommt Herrlichkeit in dein Leben. Halleluja. So kommt Friede Gottes in dein Leben. Und das erfüllt dich, ja, mit neuer Kraft nach vorne zu gehen. Oft sind das so diese Hindernisse. Ja, wir wollen gerne vorwärts kommen. Wir wollen gerne mehr mit Gott erleben. Wir wollen gerne die Herrlichkeit Gottes wirklich jeden Tag erleben. Aber es sind kleine Sachen, die uns einfach binden und festhalten. Ihr Lieben, und es ist es wert, sich von solchen Sachen zu trennen. Du weißt, was in deinem Leben ist. Ich will nicht aufzählen und Sachen herausholen und sagen, vielleicht ist es das oder das. Du weißt, was in deinem Leben ist, was dich hindert, was dich bindet. Du weißt, was dir oft stört, einfach in dieser Herrlichkeit Gottes hineinzukommen. Du weißt es selber. Ich möchte nur eins sagen. Höre auf das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes es verurteilt, so verurteilt es Jesus auch. Wenn das Wort Gottes dagegen spricht, so spricht der Himmel auch dagegen. Ja, höre auf das Wort Gottes. Ja, es heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. In vielen Bereichen gibt es auch, oder möchte ich auch sagen, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ja, wenn es um unsere Krankheit geht, wenn es vielleicht um unsere Ernährung geht, wenn es um unsere Fitness geht und so weiter. Man kann es machen, muss man aber nicht. Später musst du aber einen Preis dafür bezahlen. Ja, irgendwann holt sich das ein. Ich kann es heute machen oder auch nicht. Und so ist es auch, so ähnlich kann man sagen, ist es auch im Geistlichen. Ja, du kannst dein Leben bereinigen, musst es aber nicht. Später wird sich aber das herausfordern. Das ist genauso. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Und zwar über die Gemeinschaft. Ja. Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Also, wie schon anfangs gesagt, wir kommen zusammen hier in der Gemeinde. Ja, am Sonntag, das ist wahrscheinlich so die Masse, so, wo am meisten zusammenkommen. Und wir kommen zusammen, um nicht irgendjemandem zu zeigen und zu sagen, ich gehöre zu einer Gemeinde, ja? Oder wir haben gemeinsame Interessen. Nein, wir kommen zusammen, weil wir eine Familie sind. Weil wir von Gott zu einer Familie eingeladen sind, dabei zu sein. In der Welt ist es ja so aufgebaut, es geht um Wettbewerb. Egal wo du bist, ob das im Job ist, ob das im irgendwelchen Sport oder was auch immer. Es geht immer um einen gewissen Wettbewerb. Ja, und wenn wir schauen, so Olympische Spiele, also damit dich dort jemand bemerkt, dann musst du schon einer unter den ersten drei sein, oder? Ich meine, selbst Platz Nummer 4 gibt es kein Treppchen für, also da hast du keinen Platz für, ne? Da wirst du gar nicht bemerkt. Da musst du schon unter den ersten drei. Und der Wettbewerb ist sehr groß, dass man besser sein muss als der andere, damit du nach vorne rückst. Und manchmal rückt auch dieser Gedanke und auch so diese Haltung in die Gemeinde rein. Und ich möchte sagen, dass das falsch ist. Ich möchte sagen, gib dem Teufel keinen Raum. Auch in unserer Gemeinde. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Es gibt keinen Wettbewerb in der Gemeinde. Es gibt nicht dieses, ich will besser sein und ich muss doch und das und jenes. Und zu gucken auf den anderen und sich zu vergleichen. Wenn man damit anfängt, das macht dich fertig. Also wirklich, das macht dich fertig in deinem Leben, wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen. Weil wenn du, je mehr du heranwächst und je mehr du an Fähigkeiten zunimmst und so weiter, gibt es immer jemanden, der gerade besser ist als du. Und das bringt dich dann so ein bisschen wieder runter. Ja? Aber das Wort Gottes lehrt uns was anderes. Dass wir, jeder Einzelne, in Gottes Augen ein Original sind. Ja, wir sind von Gott gewollt. Wir sind von Gott kreiert worden, von ihm geplant worden. Wir sind von ihm gewollt. Und in den ersten Zeit der Gemeinde, sie hatten auch solche Gedanken gehabt. Und wer ist besser? Und dann hat Paulus sie erstmal einmal ein paar wichtige Sachen klargestellt. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 3 ab dem Vers 3. Die unterhalten sich. Da ist die Gemeinde, die sich unterhält und die Leute unterhalten sich und stellen sich so gegenseitig Fragen. Denn ihr lasst euch, und Paulus spricht über sie und sagt, denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus. Und was gibt es Besseres, als Anhänger von Paulus zu sein, oder? Während andere sagen, Ich gehöre aber zu Apollos. Handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Also er vergleicht sie und sagt, handeln nicht so die Menschen, die da draußen sind, die entfernt von Gott sind. Ja, und sagen so, ich gehöre zu dieser Partei, ich gehöre zu dieser und wir sind besser und wir haben das und jenes. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Er erklärt und zeigt es ihnen hier und sagt, dass es geht doch nicht um uns. Es geht doch nicht um Menschen. Jeder tut sein Werk, wofür Gott ihn eingesetzt hat. Meine Lieben, ich möchte sagen, dass Gott auch dich in ein Werk eingesetzt hat. Und dein Nachbarn hat er für ein anderes Werk eingesetzt, für einen anderen Dienst. Und auch wenn es dein Nachbar vielleicht auch deine Ehefrau ist oder dein Ehemann, ja, so hat er eine andere Funktion. Du bist in Gottes Augen, bist du ein Original. Ab Vers 7 spricht er dann, wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, sondern wichtig ist Gott. Denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Er bringt die Sache auf den Punkt und klärt auf, worum es hier wirklich geht. Wenn ich euch jetzt fragen würde, welches Glied an eurem Körper würdet ihr am liebsten oder würdet ihr abgeben? Wenn man euch so fragen würde, welches Glied an eurem Körper, naja, darauf könntet ihr verzichten. Ich weiß nicht, ist das vielleicht der kleine Finger? Ich glaube nicht, oder? Allein der Gedanke, ne, tut schon weh. Oder ist das vielleicht unser kleiner Zeh? Ich meine Güte, den sieht doch keiner. Ja, der ist immer meistens versteckt, außer im Sommer, wenn ich mal ein bisschen barfuß laufe. Nein, also auch das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und manchmal, wenn man gerade barfuß läuft und irgendwo man gegen eine Ecke oder gegen einen Schrank stößt, dann merkst du sehr wohl, dass er da ist. Ja, und dass dein ganzer Körper schmerzt, weil dein kleiner Zeh angeschlagen ist. Nein, jedes Glied an unserem Körper ist super wichtig und super notwendig. Und jeder ist an seinem Platz und jeder hat seine Funktion. Egal, ob er gerade sichtbar ist oder nicht sichtbar. Egal, ob er gerade was macht oder nicht macht. Er hat seinen Platz. Und so ist es in der Gemeinde Gottes, dass jeder auch in der Gemeinde Gottes seinen Platz hat. Und es geht nicht darum, dass, wie heißt es, und wenn alle Auge wäre, ja? Oder wenn alle ein Ohr wären, oder vielleicht, nee, wahrscheinlich alle wollen eine Zunge sein, ja? Erstmal, du schmeckst vieles, du redest vieles und so weiter. Nein, jeder hat seine Funktion. Aber am Ende gilt das, was dabei herauskommt, wenn die Gemeinde zusammenarbeitet, wenn die Gemeinde zusammenwirkt. Und ich möchte heute dir wirklich Mut machen für dein Leben, für dich persönlich. Egal, welche du Gedanken am Anfang dieser Predigt hattest über dich selber. Ich möchte dir Mut machen, dass Gott, er hat hohes Ansehen über dich. Und Gott hat hohe Gedanken, gute Gedanken. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er hat einen Platz für dich in der Gemeinde Gottes. Er möchte nicht, dass du jemanden nachahmst, dass du jemanden nachmachst. Nein, er möchte, dass du original bleibst. Wenn ich euch jetzt, ich sag mal, so einen 50-Euro-Schein in die Hand drücke, ist schön, ja, damit kann man was machen, oder? Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur eine Kopie wäre, sieht genauso aus. Also wirklich, auf den ersten Blick wirst du keinen Unterschied merken. Eine Kopie ist eine Kopie. Damit kannst du nichts kaufen. Du kannst jemanden vielleicht betrügen damit. Und das kann dich sogar ins Gefängnis bringen, wenn du erwischt wirst. Eine Kopie bleibt eine Kopie. Ein Original bleibt ein Original. Und du bist ein Original Gottes. Du bist von Gott gewollt, so wie du bist. Du bist von Gott geschaffen und gemacht worden zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Verherrlichung. Ja, wie wunderbar ist es, wenn wir unsere Identität nicht aus dem Umfeld holen, sondern in Jesus haben. Wisst ihr, der Teufel, er kommt immer wieder mit Versuchungen und stellt dir diese Frage: Ach, wer bist du schon? Ach, was kannst du schon? Ja, und er scheut sich nicht vor jemandem. Also meine Güte, er hat sich nicht vor Jesus gescheut und kam und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist. Ihr Lieben, wie wichtig ist, dass wir unsere Identität nicht auf das bauen, was um uns herum passiert, nicht auf unsere Gedanken, sondern auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und Jesus, wisst ihr, es gibt verschiedene Mittel und Wege und Lehren und Predigten, wie man den Teufel vertreibt. Jesus hat den einfachsten Weg gewählt. Er sagt, das Wort Gottes spricht das. Und das ist die wirksamste Kraft. Der Teufel flieht, wenn das Wort Gottes gesprochen wird. Der Teufel hat ja keine Macht. Das Wort Gottes hat höhere Autorität. Halleluja. Jesus selbst ist das Wort geworden. Ich möchte zum Abschluss kommen und einfach nochmal dir das auf den Weg geben und dir diese Gedanken mitgeben. Ja. Lebst du in dem Wort? Lebst du in der Lehre der Aposteln? Liebst du das Wort? Und wichtig ist die Gemeinschaft, dass wir zusammenkommen. Ja. Jeder ist notwendig. Jeder hat seinen Platz. Jeder hat seine Funktion. Und so kann die Gemeinde, wenn sie wächst, diese Gemeinschaft, ja, dieser Leib, wenn er wächst, so wächst er auch an Funktion, an Wirkung. Und die Menschen werden erkennen, dass wir zu Gott gehören, wenn wir uns einander lieben. Ja, wenn wir miteinander stehen, wenn wir einander tragen, wenn wir die Schwächen des anderen zudecken und nicht aufdecken. Ja, wenn wir füreinander da sind, wenn jemand eine Not hat. Die Welt wird es erkennen, dass dort ist ein anderes Prinzip. Es ist das Prinzip, das himmlische Prinzip. Wer möchte, kann gerne aufstehen. Wir kommen ins Gebet und bringen vor dem Herrn unsere Herzen. Ja? Wir öffnen uns vor ihm. Ja? Wir legen all unsere Schutzschilder ab. Ja? All unsere Möchtegern legen wir ab. Wir kommen vor unseren Herrn und so wie wir sind. Weil wir vor ihm uns sowieso nicht verstellen können, weil wir vor ihm sowieso keine Maske tragen können, weil er durchdringt uns. Und wisst ihr, das Gute ist, er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und er kennt deine dunklen Flecken, er kennt deine Schwächen, er kennt deine Kämpfe, die du vielleicht führst oder vielleicht aufgegeben hast zu führen. Bring es vor dem Herrn. Ja, lass uns jetzt wirklich diese Zeit der Gebetsgemeinschaft machen und einfach vor dem Herrn kommen. Und dort, wo du stehst, sprich zu ihm, rede zu ihm, ja, öffne dein Herz vor ihm. Das, was dich vor ihm verschließt, ja, das, was dich quält, bring das vor dem Herrn, ja. Sag ihm deine Gedanken. Du kannst zu ihm reden wie zu deinem Papa, der dich versteht und der dich kennt und der weiß, was gut für dich ist. Er weiß, wie er in deiner Situation dich begegnen kann, wie er dich verändern kann, wie er dich erneuern kann. Ja, er weiß, wie er dich wieder beleben kann, dass die Herrlichkeit Gottes wieder dein Leben erfüllt. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir dafür. Halleluja. Danke dir dafür, Herr, dass du dich nicht veränderst, Herr. Halleluja. Ich danke dir dafür, dass du wirkst durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Es ist nicht menschliche Gedanken und menschliche Führung, sondern es ist Gottes Führung. Und es ist dein Wirken, Herr, das Wirken des Heiligen Geistes, Herr. Herr, wie wunderbar, Herr, wenn du zu unseren Herzen redest, Herr, und nicht nur uns streichelst, Herr, sondern vielleicht auch wirklich ganz direkt sagst, Sachen, die uns jetzt von dir trennen, Herr. Oh, Halleluja, ich bitte, Herr, dass du heute wirkst, Herr. Rede du zu den Herzen, Herr. Ermutige du die Herzen, Herr. Ja, wenn jemand da ist, Herr, der vielleicht aufgegeben hat, der es immer wieder versucht hat und immer wieder gekämpft hat und aufgegeben hat. Herr, weil er schwach geworden ist. Wenn Menschen da sind, Herr, die sich von dir entfernt haben, die vielleicht nur noch so ein schwaches Wandel vor dir haben, Herr. Die mal wirklich im Geist gebrannt haben, aber es kam der Moment, es kamen Enttäuschungen, es kam Bruch in ihr Leben, Herr, wo sie sich von dir entfernt haben, Herr. Ich bitte, dass du heute hier wirklich neu begegnest, Herr, und neu erfüllst, Herr Jesus, Halleluja. Dass du neu, Herr Jesus, dass es kein religiöses Leben ist, sondern hier ist wirklich ein Leben in der Fülle Gottes, in der Herrlichkeit Gottes ist. Halleluja, Jesus. Ich bitte, Herr, dass du heute wirkst hier an diesem Ort, Herr Jesus. Dass niemand, der hier ist, Herr Jesus, heute hier leer ausgeht. Nein, sondern, Herr, erfüllt ist von deinem Wort. Erfüllt ist, Herr, von der Wahrheit, Herr Jesus. Das Wort, es wurde Fleisch. Es lebte unter uns. Halleluja. Und Jesus, es wirkt auch heute unter uns. Und es ist nicht schwächer geworden, Herr. Danke, Herr, dass du uns nicht aufgibst, dass der Dolch doch der Herr gebrochen ist, Herr, dass du den nicht abreißt, dass du ihn nicht zerreißt, sondern dass du Gnade schenkst, dass du Gnade schenkst. Und für jeden Einzelnen, der heute da ist, Herr, hast du die Antworten auf seine Fragen in seinem Leben, Herr. Du hast hier jetzt eine Lösung, Herr. Du möchtest hier jetzt aufs Neu begegnen, aufs Neu beleben, Herr. Dass diese Zeit, die verwirrend ist, die Zeit der Corona, Herr, dass das, was wir oft gar nicht richtig einschätzen und einsortieren können, Herr, dass du uns in dieser Zeit wirklich besonders begegnest, Herr. Dass du uns in dieser Zeit, Herr, wirklich auch persönlich aufrüttelst, Herr, und Sachen, die uns von dir trennen und hindern, Herr, Sachen, die nicht wichtig sind, Herr, dass wir damit keine Zeit vergeuden, Herr, sondern, Herr, jetzt wirklich uns auf dich konzentrieren. Sei du das Zentrum unseres Lebens. Sei du die Mitte, Herr, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gottesdiensten, in unsere Gemeinschaften, Herr, in unsere gemeinsame Zeit, Herr. Sei du das Zentrum, Herr. Es geht um dich, Herr. Es geht um dich, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Schwachheiten ans Kreuz getragen hast. Herr, dass wir sie nicht tragen müssen, dass wir sie nicht mit uns wie so einen Stein schleppen müssen. Nein, Herr, sondern du hast unsere Schwachheiten aufs Kreuz getragen, Herr. Und danke, Herr, dass wir uns, Herr Jesus, nicht in uns selber und in dieser Welt, Herr Jesus, unsere Bestätigung suchen, sondern in dir. Geliebtes Kind und geliebter Sohn oder geliebte Tochter Gottes. Halleluja. Einen höheren Namen und einen höheren Amt und eine höhere Stellung gibt es nicht. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du wirkst. Halleluja. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist. Danke dir, Jesus. Danke dir für diese Gemeinde, für diese Gemeinschaft, Herr. Danke, Herr, für die Liebe, Herr, die hier herrscht. Halleluja. Das gemeinsame Zusammentragen, Zusammenhalten, Herr. Halleluja. Und ein Licht zu sein, wirklich Träger des Lichts zu sein für diesen Ort, für die Region, für die Menschen, Herr, die uns umringen, Herr. Halleluja. Es ist deine Liebe, Jesus. Danke dir dafür.